Deutschlandfunk Doku.
Für mich, für mein Leben ist dieses, dass die eine Frau das aufgedeckt hat, ist grandios. Ich habe gemerkt, dass es Lüge gibt, aber ich habe nicht gemerkt, dass es andere Frauen gibt in dieser Zeit. Ich habe das niemals, hätte es nie vermutet, niemals. Und als die anrief und sagte, es gab andere Frauen und so viele, ich bin fast umgefallen vor Staunen.
Dass er andere Frauen hatte, habe ich nie gemerkt. Habe hinterher auch sehr an mir gezweifelt, weil ich es nicht gemerkt habe, weil er hatte ja nicht nur eine.
Was ich überhaupt nicht und wirklich überhaupt nicht gedacht habe, ist, dass da andere Frauen sind. Das ist für mich kein Mann gewesen, wo ich dachte, oh, da sind noch 10 andere dran. Überhaupt nicht, gar nicht.
Als Susanne mich angerufen hatte, war ich schon sehr erstaunt. Jein. Mir schwante irgendwas, aber dadurch, dass ich die Sache beendet hatte, hat es mich nicht weiter tendiert. Ich habe, glaube ich, gelacht, wenn mich alles täuscht, innerlich.
Als mir dann klar wurde, dass Christoph wahrscheinlich auch schon in der Schlussphase unserer Ehe weitere Frauen parallel hatte und mir berichtet wurde, dass er eben über Jahre hinweg zum Teil 4 Frauen gleichzeitig hatte und überhaupt sein Verschleiß an Frauen ein Dutzend mindestens betrug, eigentlich war ich überrascht.
Verschwörung der Frauen. Oder der Tag, als Casanova aufflog. Feature von Roswitha Kraus.
Jede Liebesgeschichte beginnt mit einem Urknall. Wie sonst könnte eine neue Wirklichkeit entstehen? Oft erwischt man den richtigen Zeitpunkt mit den falschen Menschen. Oder den richtigen Menschen zum falschen Zeitpunkt. Richtig, richtig, sagt man, mache glücklich. Aber auch Glück ist eine Frage der Zeit. Wann also ist eine Liebesgeschichte glücklich?
Christoph Nadolny im Datingportal XY.
Damals war so die Zeit, wo die Internetportale begonnen haben, diese Datingportale. Und ich habe mich da angemeldet und habe Christoph dort gefunden sozusagen mit dem, was er über sich beschrieben hat. Und ich habe den Text gelesen und der war wunderschön. Und dann habe ich ihm geschrieben, wenn diese Worte in deinem Kopf sind, dann wäre ich auch gern da drin.
Elisabeth Eisenberg, Opernsängerin. 3 Jahre Pendelbeziehung mit Christoph, zeitgleich mit Susanne und Isabel.
Alle Namen sowie einige persönliche Merkmale wurden zum Schutz der Beteiligten geändert.
Was wünsche ich mir von dir? Du solltest schon einmal über dich nachgedacht haben und wissen, wo du im Leben stehst. Blaue Flecken auf der Seele sind gut, weil gebrannte Kinder sensibler und achtsamer sind, aber das Wissen in sich tragen, dass Wunden heilen. Du solltest laut und herzlich lachen, wenn dein Herz voll Freude ist, und dich trauen zu weinen, wenn es traurig ist. Kannst du noch staunen über das, was am Wegrand wächst und blüht? Hüpfst du auf einem Bein, wenn dir danach zumute ist? Kannst du den Zustand der Melancholie genießen? Findest du auch, dass treffsichere Ironie manchmal saugut sein kann? Bewegst du dich gern, körperlich und geistig? Liebst du dich? Das, was du lebst, und stehst du zu dir? Magst du, wenn Geben und Nehmen selbstverständlich sind? Bist du einfach ein gestandener Mensch mit Zielen, Wünschen, Hoffnungen, Träumen, Freude am und Neugier aufs Leben? Auf derartiges freue ich mich.
Nachhinein muss ich sagen, ich weiß, dass dieser Text abgekupfert war aus einem Buch, aber er hat natürlich gesagt, es ist von ihm.
Casanova-Checkliste nach Carmen Reis.
Die Jagd nach Frauen besitzt die zentrale Bedeutung in seinem Leben.
Seine Beziehungen haben immer etwas Improvisiertes oder Zufälliges, egal wie dauerhaft oder intensiv sie sind. Bei Trennungen endet seine Trauer in dem Moment, in dem er eine neue Partnerin findet.
Also normalerweise wird der Casanova ja irgendwie fast wie ein Held gefeiert in unserer Gesellschaft.
Carmen Reis, heilpraktische Psychotherapeutin. Spezialgebiet der Casanova-Komplex.
Er schafft das, viele Frauen zu erobern. Er ist begehrt. Er ist in dieser Hinsicht auf jeden Fall erfolgreich. Der hat einen Status, den bewundert man. Das ist der Mythos.
Ich glaube, das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe, war bei einem Abendessen, das er in der Kunstgalerie veranstaltet hat, als eine seiner damaligen Freundinnen, die selber Künstlerin war, dort eine Ausstellung hatte. Da waren wir vielleicht eine Runde von 10, 12 Personen und der betreffende Herr hat eigentlich die ganze Runde mit spannenden Erzählungen, brillanten Geschichten bestens unterhalten. Er war sehr gewitzt, er war sehr gebildet in verschiedenen Bereichen.
Wolfgang Ulrich, Kunstprofessor. Entfernt bekannt mit Christoph Nadolny.
Man merkte, da ist jemand, der eine klassische humanistische Bildung besitzt, aber auch jemand, der eine große betriebswirtschaftliche, ökonomische Bildung besitzt, auch jemand, der eine theologische Bildung besitzt. Also er konnte wirklich in mehreren weit auseinanderliegenden Bereichen glänzen, nicht nur mit Kenntnissen, sondern auch einfach mit der Art und Weise, wie er Dinge erzählt hat, miteinander in Verbindung gebracht hat. Es war auf die Weise wirklich ein hochspannender, witziger, abwechslungsreicher, erfüllter Abend für alle Anwesenden. Insofern kam mir nie der Verdacht, dass es sich bei ihm ja um so etwas wie einen Hochstapler, Heiratsschwindler, Betrüger handeln könnte, der eigentlich weite Teile seines Lebens auf Fiktion gebaut hat.
Was hat ihn attraktiv gemacht? Also, körperlich war er nicht sonderlich attraktiv. Er hatte sehr schöne Augen und er hatte Augen, die einen auch wirklich angeschaut haben. Also die Augen waren eigentlich so sein großer Pluspunkt. Er war auch ein großer Mann, das war für mich natürlich auch wichtig, weil ich auch nicht klein bin.
Isabel Jacobs, Fotografin, 4 Jahre lang Hauptfrau von Christoph, parallel mit Elisabeth.
Er hat gut zuhören können, das hat ihn sehr charismatisch gemacht und er hat, wenn er wollte, sich auch viel Zeit genommen für einen und er konnte auch super Komplimente machen.
Ich saß in meinem Büro in der Universität, war bei der Arbeit und plötzlich klingelte das Telefon. Und es meldete sich eine Frau, die offensichtlich etwa in meinem Alter war, was man an der Stimme hören konnte, war sehr nervös, sehr aufgeregt, sodass ich sie erstmal beruhigen musste am Telefon und sagen, ja, wer sind Sie denn nun und was ist los? Sie outete sich dann als eine von zahlreichen Geliebten meines damals schon geschiedenen Mannes. Wir haben dann durch ein kurzes Gespräch festgestellt, dass sie ähnliche Erlebnisse hatte, wie ich sie gemacht hatte in der Zeit unseres Zusammenseins.
Leonie Kindermann, Lehrerin, Ex-Frau, 12 Jahre an der Seite von Christoph.
Ja, das eine war eben seine Unzuverlässigkeit. Er machte Termine aus, erschien dann nicht und versuchte Ausreden zu finden, Erklärungen. Er war oft gar nicht erreichbar, hat auch dafür dann vorgegeben, er habe Depressionen gehabt oder er habe gerade einen Schreibanfall gehabt und musste wieder einen seiner Groschenheftchen schreiben, seine Arztromane. Aber Susanne hat bald festgestellt, anhand von harten Indizien, dass das Lügen waren. Und so wurde sie eben misstrauisch und eifersüchtig und konnte dann eben auch an den SMS seines Handys erkennen, dass er mit anderen Frauen verabredet gewesen war, zu Terminen, zu denen er angeblich dann nicht erreichbar war.
Nicht da. Er hat sich absentiert, meinte, er bräuchte Zeit für sich und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben uns immer weniger gesehen und ich habe ja dann auch die Beziehung beendet und im Nachhinein, also wie mich dann Susanne kontaktiert hat, hatte ich auch das Gefühl, okay, das stimmt auch. So das, was du erlebt hast, bestätigt nur nochmal dieses, er ist eigentlich schon bei jemand anderen gewesen. Es war nicht kränkend oder so für mich, das dann zu erfahren, sondern es war eigentlich nur so eine, die Sache rund gemacht hat, dass ich es dann auch wirklich verstanden habe, warum es so gewesen ist. Und eigentlich auch ein Stück weit eine Erleichterung zu wissen, okay, du bist nicht diejenige, die schuld war und die was falsch gemacht hat, sondern das war er, der eigentlich das Problem hat. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es hat wehgetan. Und die Susanne hat die Geschichten ja gesammelt und die zu lesen hat auch wehgetan. Ich habe sie einmal gelesen und ich habe sie weggelegt. Und ich habe sie jetzt erst 10 Jahre später wieder gelesen. Ja, also das war nicht schön, nein.
Als ich erfuhr, welches schlimme Schicksal ihr da eigentlich widerfahren war, lagen schon einige Wochen zurück, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, seit sie das selber erfahren hatte, sein betrügerisches Verhalten. Was mir vor allem in Erinnerung geblieben ist, ist, dass sie so eigentlich völlig am Boden zerstört war, weil sie das Gefühl hatte, dass durch diese Offenbarung ihr 3-4 Jahre ihres Lebens genommen sein würden, weil sie eigentlich all diese auch schönen Momente, die es in diesen 3,5 Jahren gab, plötzlich als im Grunde nichtig geworden erfahren hat, weil sie wusste, parallel hatte er andere Beziehungen und seine Gefühle zumindest konnten nie so echt gewesen sein, wie er es suggeriert hatte. Und sie fühlte sich einfach um ein Stück Leben betrogen.
Gemeinsamkeiten zwischen den Frauen, die er hatte, also äußerlich keine. Wir waren total unterschiedlich. Also es gab nicht den Typ Frau. Was vielleicht eine Gemeinsamkeit war, ist, dass wir alle sehr nett waren. Also auch zueinander. Also es war keine dabei, wo ich jetzt sagen würde, sie war so jemand, der so ein bisschen unleidlich ist oder arrogant oder sonst was. Und ich denke, auch nur mit solchen Frauen kann man sowas machen, die dann lange mitmachen und lange vieles entschuldigen. Also das hatten wir vielleicht alle gemeinsam.
Susanne klärte mich auf und ich bekam da wahnsinnig große Wut, vor allem, weil es um die Gesundheit ging. Ich in meinem Umkreis ein Kleinkind hatte und der erste Gedanke ist immer das AIDS.
Daniela Schottenmeier, Geschäftsfrau. Kurze Affäre mit Christoph, parallel mit Susanne, Isabel, Helene, Ingrid, Gisela, Monika und anderen.
Ich war 3 Tage lang wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber so innerlich so wütend auf ihn, dass er hat mir auch von Anfang an gesagt, ich brauche keine Angst haben ohne Kondome und wir brauchen keine Kondome. Ich habe dann auch sofort einen AIDS-Test machen lassen. Und diese 3 Tage, wo man ja warten muss, ja, erst die Peinlichkeit, dass man zum Arzt gehen muss und sagen muss, ja, ich habe hier diesen Verdacht, ich habe hier jemanden, der könnte und so weiter und so fort. Das ist ja auch peinlich. Hier auf dem Dorf kennt ja auch jeder jeden. Und die 3 Tage war für mich wirklich die Hölle. Mei, hoffentlich ist ja nichts und hoffentlich ist nichts. Diese 3 Tage, die waren, ich glaube, mit die schlimmsten in meinem Leben.
Dann habe ich mich entschlossen, 4 Tage zu ihm an den Chiemsee zu fahren. Ich wollte was mitbringen, auch mir zur Freude. Ich achte immer sehr darauf, dass es mir gut geht. Ich habe 30 verschiedenfarbige Gerbera gekauft, habe einen riesen Gerbera-Strauß dabei gehabt, hatte ein schickes Cocktailkleid an, sah rattenscharf aus, bin da hingefahren. An den Chiemsee, ich habe es unendlich genossen. Christoph ist jemand, der sehr Schönheit in der Welt sehen kann. Er hatte mir vorher gesagt, wenn du da hinfährst, dann musst du so gucken, die Berge und dann an der Stelle guckst du links, da siehst du den See und es war einfach schon, die Fahrt war wunderbar. Und dann habe ich geparkt, bin hochgelaufen, habe geklingelt und ein Mann hat die Tür geöffnet, den ich überhaupt nicht attraktiv fand. Keins davon. The spirit was gone from her body. Forever had always been inside. Und ich habe mich unendlich erschrocken, also richtig stark erschrocken. Und er hat mich gepackt und reingezogen, hat mich geküsst und da habe ich gedacht, davon will ich mehr. War aber immer noch vollkommen erschrocken, weil das Bild, was ich von dem Mann hatte, stimmte nicht mit dem Bild in meinem Kopf. Die Stimme kannte ich. Dann sind wir reingegangen in seine Wohnung, am Chiemsee die Wohnung. Im Nachhinein glaube ich ja, dass er parallel mit einer anderen Frau noch woanders gewohnt hat, also München gewohnt hat. Ich war verwirrt, habe ihm meinen Autoschlüssel gegeben, habe gesagt, park mal mein Auto um, ich stehe im Parkverbot und habe überlegt, bleibe ich oder fahre ich ab. Und zwar ist es so sehr paradox, dass ich natürlich mit seiner Stimme unendlich vertraut war. Er hatte gekocht, er hat das Albinoni Adagio aufgelegt, es gab schön Prosecco oder Sekt oder was auch immer. Das heißt, die Stimmung war auch sehr angenehm. Ja, wir haben wunderbar gegessen und dann war verknallt und wollte Sex und dann hatten wir halt Sex. That shell
had always been intertwined. Er war also vom Aussehen her nicht der Schönste. Er war sehr, sehr schlank, sehr groß, mit Brille, aber er war einfach lustig. Er war unterhaltsam. Also das kann man schon sagen. Das war er auf jeden Fall.
Einer seiner Lieblingssprüche ist, wenn nicht heute, wann dann? Also sofort. Ne? Das ist, macht ihn sowieso aus. Ich meine, das muss man auch denken, wenn man mit ihm zusammen ist. Der ist wirklich immer im Jetzt. Ist immer im Jetzt. Das macht dieses große, Faszinierende. Er ist sehr schnell. Er will sehr, ist sehr interessiert. Dann fragt nach und will sehr schnell auch sich mit den Frauen treffen. Also es funktioniert viel über diese persönliche Nähe, die dann sofort entsteht. Also was hat er geschrieben? Ich glaube, er hat nicht mal den Beruf angegeben da drin, sondern eben diesen, bei mir in dem Fall ja, diesen geklauten Text, der sehr schön war, sehr poetisch war. Also es geht, glaube ich, sehr über dieses Poetische, was er da zum Ausdruck bringt. Ja, interessante Berufe. Ich glaube, irgendjemand hat da mal erzählt, er würde Texter sein für Musik. Also es geht immer viel über das Schriftstellern, viel Wissen über Architektur, viel Wissen über andere Länder, international, reisegewandt. Das macht ihn aus.
Er konnte gut mit Worten umgehen, er konnte gut Komplimente machen. Er hatte auch schöne Ideen, dass man irgendwie was zusammen gemacht hat, irgendwo hingefahren. Er war auch immer aufgeschlossen für kulturelle Geschichten. Er war ein sehr kulturell interessierter Mensch.
Am nächsten Tag sind wir dann zu dieser Insel gefahren, die da drauf ist, die Fraueninsel, sind da spazieren gegangen. Dann hat er mir von seinem Leben erzählt, er wäre Jesuitenschüler gewesen und Bluter und also ganz, ganz viele Geschichten, was er macht, eben 7 Sprachen und Heldengeschichten, nenne ich das heute immer, seine Heldengeschichten erzählt. Das wurde immer größer und schöner und ja, die Lebensgeschichte von sich, die er mir erzählt hat, war ja, dass er in Italien gewohnt hat und mit einer Frau in Italien, die wollte er heiraten, die gehörte zu einem Mafia-Clan. Und die wäre bei einem Unfall ums Leben gekommen, aber er wäre jetzt mafiös verstrickt in diesen italienischen Clan und müsste Geldwäscherei machen für die. Und unfassbar, also es waren, ich muss sagen, ich habe das einfach vorher niemals erlebt.
Er hat eigentlich eine Realität erschaffen, die man ihm wirklich abgenommen hat, weil sie auch mit dem allen drumherum gestimmt hat. Man hat gedacht, es ist wirklich so, wie er es erzählt hat. Ich bin nie drauf gekommen, dass er da Unwahrheiten sagt. Also bis zum Schluss habe ich ihm geglaubt. Ja.
Er war natürlich extrem intensiv. Er war ja 100%ig da. Im Nachhinein denke ich, das musste so sein, weil er musste sich ja immer darauf fokussieren, welchen Film fahre ich mit der Frau gerade? Wer bin ich hier? Es gab keine Ablenkung, er ist nicht ans Telefon gegangen, er hat das alles ausgestöpselt, wenn ich mit ihm zusammen war. Und immer war er 100% für mich da. Komplett, vollkommen. Er hat nie kritisiert, bin nicht in einem Moment kritisiert worden. Also die Zeiten, in denen ich mit ihm zusammen war, waren immer wunderbar. Die Zeiten, wenn er weg war, waren grausam. Das beschreibt eigentlich die ganze Beziehung.
Ganz typisch ist immer diese Intensität am Anfang. Der Mann legt einem sofort die Welt zu Füßen, man ist die Königin, man hat die schönsten Augen, die je eine Frau hatte. Ich muss jetzt drüber lachen, weil es ist einfach so, weil das sagt er halt zu jeder Frau. Man hat die schönsten Haare, was weiß ich, er findet irgendwas, ne? Und natürlich möchte man so gesehen werden. Jede Frau möchte gern als das Besondere gesehen werden, das sie ist, weil jede Frau ist total was Besonderes.
Ich schwebte im 7. Himmel Und zu Weihnachten habe ich einen Abschiedsbrief gekriegt von ihm. Er hätte eine Frau kennengelernt am Flughafen, die würde halt seiner alten Liebe so ähnlich sehen. Ich glaube, sowas war das in der Art. Und das wäre jetzt vorbei, ne? Ich war vollkommen geschockt, weil davon hatte ich überhaupt nichts wahrgenommen. Ich hatte natürlich vorher große Verwirrungen, weil ich in den Zeiten, wo ich nicht da war, versucht habe, ihn zu erreichen. Er ist einfach nicht ans Telefon gegangen. Nicht so wie vorher in dieser Phase, wo wir regelmäßig noch telefoniert hatten. Das wurde immer weniger. Ja, und dann kam eben dieser Abschiedsbrief. Ich bin damals, und ich muss sagen, glaube, das ist wirklich, weil ich war 37 und wollte jetzt einen Mann finden für Kinder und so ein Leben beginnen. Ich bin richtig zusammengebrochen.
Seine Beziehungen mit Frauen beginnen stets stürmisch und ohne eine tiefergehende Kenntnis seiner Geliebten.
Casanova-Checkliste nach Carmen Reis.
Bei längeren Beziehungen ist er regelmäßig untreu. Er kann nur bei einer Frau bleiben, wenn er sie regelmäßig betrügt.
Also ich habe 14 Tage durchgeweint. Ich weiß, ich habe an der Käsetheke gestanden und geheult. Ich habe gedacht, das ist der Mann meines Lebens und jetzt wird das nichts. Also das war ganz, ganz schlimm für mich. Dann habe ich verzweifelt versucht, ihn irgendwie zu erreichen. Das hat nicht geklappt. Natürlich habe ich auch gedacht, es wäre ihm was passiert. Also ist immer solche Doppelangst. Ist es wegen mir? Will er mich nicht? Oder ist was passiert? Kann er nicht? Ne? Ganz eigenartiges Gefühl. Ich muss auch sagen, ich bin wirklich verrückt gewesen nach ihm.
Das ist bei den Casanovas jetzt, denen ist das total egal sogar. Wie sieht die Frau aus? Wie ist die? Was hat die für eine Bildung oder sowas? Wenn sie die einfach nur rumkriegen wollen. Es gibt einen Casanova-Typus, der eben Frauen wirklich, egal wie die aussehen, wie die sind, wie alt, wie das überhaupt gar nicht passt, wie egal wie, ne, er wird sie so umwerben, bis er das hat, was er wollte. Das ist verschieden bei dem Casanovas wohl. Und dann wird er sie fallen lassen. Relativ abrupt. Also meistens ist es ziemlich abrupt.
Ja, und irgendwann hat er sich dann wieder gemeldet. Also diese Trennung gab es ab da regelmäßig. Immer wieder. Immer wieder.
Manche machen es gleich, ne, zack, mit einem Mal. Die melden sich überhaupt nicht mehr. Bei manchen geht das halt dann so, ich brauche mehr Raum und dann gibt die Frau ihm mehr Raum, dann braucht er noch mehr Raum, dann gibt sie ihm noch mehr Raum und noch mehr Freiheit und fragt ihn nicht mehr diese Dinge und sowas und dann braucht er noch mehr und so entfernt sich das dann Stück für Stück. Und sie denkt immer, jetzt liebt er mich immer noch nicht, jetzt habe ich ihm schon so viel Raum gegeben, es nützt nichts.
Diese Trennung gab es ab da regelmäßig, immer wieder. Es war eigentlich das gesamte Beziehungsmuster, zusammenkommen, trennen. Das Zusammenkommen passierte in der Art, dass ich eine SMS kriegte, in der drin stand, Kuss aus Rom, Kuss aus Hannover, Kuss aus Paris. So lief das immer. Niemand in meinem Bekanntenkreis kennt uns gemeinsam. Wir sind nirgendwo gewesen, er ist nirgendwo irgendwie mit hingekommen oder so. Es gibt uns nicht als Paar, ich sehe uns auch nicht als Paar. Mein gesamter Freundeskreis hat natürlich gesagt, du spinnst. Was hast du da für einen Spinner? Der hat ja immer so Geschichten erzählt, wie er war in Venedig und da ist ein Kind ins Wasser gefallen und er musste reinspringen und musste die retten. Also es gab diverse Heldengeschichten immer, was er erlebt hat. Also ich hatte immer ein eigenartiges Gefühl in mir, so glaube ich das?
Der Casanova betrügt und lügt aus Gewohnheit. Zum Beispiel erfindet er Identitäten, Charakterzüge, Interessen. Seine wahren Gefühle verbirgt er vor der Partnerin und fühlt sich deshalb oft missverstanden und einsam. Wir können diese Züge als Symptome betrachten, so wie Fieber, Schnupfen und Gliederschmerzen Symptome einer Grippe sind. Ein einzelnes bedeutet noch nicht viel. Den Casanova hingegen erkennen wir an der Hartnäckigkeit dieser Symptome sowie ihrem geballten Auftreten.
Dann kam irgendwann die Nachricht, er könnte nicht, wir waren da verabredet, nein, er könnte nicht. Da hat er mich sogar angerufen, ich glaube, da war er angetrunken, das hörte sich an wie eine leere Wohnung im Hintergrund und der Freund wäre verunglückt und er wäre jetzt in Wien und auf der Intensivstation und er hätte einen Brief gefunden, da würde drinne stehen, dass der Freund keine Eltern mehr hätte. Also er hätte das Testament gefunden und er wäre schwer reich und er wäre der Erbe. Das wäre sein erster Schock. Er wäre halt jetzt Millionenerbe. Und zweitens wäre er natürlich geschockt, weil der Freund, das hat er nie gewusst, dass der ihn so gerne hatte. Also er hat geweint und das ganze Drama, ja, es ist immer, natürlich hat es sich immer vollkommen echt angehört, ne? Ich habe mir einen Flug gebucht und bin nach Wien geflogen, habe ihm eine SMS geschrieben, lande sowieso, ne, Flughafen. Ich bin nicht abgeholt worden, ich war sehr verwundert. Ja, habe mir dann irgendwo ein Hotel genommen, habe weiter versucht, ihn zu erreichen, habe ihn nicht erreicht und bin unfassbarerweise wirklich durch die Krankenhäuser gelaufen, habe an den Intensivstationen geklingelt, habe meine Geschichte erzählt. Hier wäre Herr sowieso mit seinem, ne, und so weiter, und niemand wusste das, ne. Irgendwann nach 2 Tagen hatte ich ihn am Telefon. Er war vollkommen geschockt, dass ich in Wien war. Sagte dann, nein, der wäre jetzt verstorben und er wäre schon längst wieder in München und würde sich um die Überführung kümmern und so weiter und so fort. Also hochgradiger Blödsinn, aber ich habe es geglaubt.
Ja, dass es da doch eine ganz andere Seite noch an ihm gibt, das wurde mir eigentlich erst dadurch gegenwärtig, dass die gemeinsame Bekannte von ihm und mir das offenbarte.
Wenn ich sagen muss, was das Schlimmste für mich ist, dass ich angefangen habe, an mir zu zweifeln, also an meiner Wahrnehmung zu zweifeln. Dass ich plötzlich nicht mehr wusste, was stimmt denn jetzt, was stimmt nicht. Ich wollte natürlich unwahrscheinlich gerne, dass es stimmt, ne? Habe mich sehr hinterfragt. Und es ist eigentlich, dass ich erkannt habe, dass er lügt, und zwar auf so einem hohen Niveau, das ist ja das Verblüffende, war, als ich war mal bei ihm am Chiemsee und er hatte ein Regal gekauft und wir haben dieses Regal gemeinsam aufgebaut. Und dann war er irgendwie 14 Tage später bei mir in Köln und wir sind spazieren gegangen und stehen vor dem Möbelhaus und er sieht das Regal und sagt, das hätte ich gerne, dieses Regal hätte ich gern, das finde ich super toll, ne? Und ich gucke ihn an und denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Sag aber, Christoph, das hast du, das haben wir aufgebaut gemeinsam, du hast das Regal. Und er grinst so verschämt und guckt so weg. Und in dem Moment ist mir schlagartig bewusst geworden, dass er lügt. Also es war wirklich, es hat alles geändert, dieser Moment. In dem Moment wusste ich, er lügt. He's the cause, he's the reason. Please the light.
Er ist kein Hochstapler. Er ist einer, der sich verschiedene Realitäten geschaffen hat. Ein Hochstapler sagt ja dann sozusagen die Dinge besser, als sie sind. Also er sagt ja, wenn ich jetzt ein Hochstapler wäre, würde ich sagen, ich habe viel Geld, ich bin Millionär oder sonst was. Das hat er ja nie gesagt. Er hat ja nur andere Realitäten gebaut, für jede Frau eine andere. Und die Realität, die er für mich gebaut hat, die habe ich so akzeptiert. Ich habe sie nicht hinter... Also ich habe... Sie war für mich so schlüssig. Es war so, ja. Also vielleicht war ich auch naiv. Ich weiß es nicht. Also oder ich wollte es nicht sehen. Aber auch jetzt im Nachhinein. Ich wüsste nicht, wo ich angesetzt hätte. Gut, es war mal zum Beispiel ein langes Haar im Wohnwagen, im Bett. Okay, aber mei, kann ja auch mal jemand zu Besuch gewesen sein oder sonst was, ja.
Das ist im Grunde dann wie eine Romanfigur, die aber im realen Leben ihren Ort hat, was man da hat. Eben jemand, der vielleicht auch erst aufgrund seiner guten Fantasie, seiner breiten Bildung anfängt, sich so ein bisschen ein neues Leben zu fabulieren, kommt immer mehr dazu, diese erfundenen Elemente einzusetzen, damit andere Menschen zu beeindrucken. Und irgendwann bringt er das nicht mehr unter einen Hut, also in ein Leben. Und plötzlich verdoppelt sich das und irgendwann multipliziert es sich. Und die Person selber kann sicher nicht mehr dann unterscheiden, was ist jetzt hier Betrug und Lüge und was ist irgendwie nur ein bisschen übertrieben oder ein bisschen geschönt oder was ist einfach eine Fiktion. Das geht dann, glaube ich, alles sehr ineinander.
Auch was seine Arztromane und sein Schriftstellertum betrifft, gab es natürlich einen wahren Kern. Er hat, wie das sicherlich viele junge Leute tun, in seiner Studienzeit Gedichte geschrieben. Aus dieser Freizeitbeschäftigung seiner Jugend hat er dann eben dieses Lügengebäude des Schriftstellertums gesponnen, womit er offenbar auch eben Frauen beeindrucken wollte. Und das ist eben bezeichnend so für die ganze Methode von Christoph. Er pickt sich irgendwo aus seinem eigenen Leben oder aus dem Leben seiner Umgebung einen Punkt heraus und macht daraus
ein riesiges Gebäude, das aber bei kurzem Antippen dann wie ein Kartenhaus einfällt.
Und dann habe ich angefangen, immer wenn er erzählt hat, zu prüfen, glaube ich das oder glaube ich das nicht. Und dann war er zum Beispiel bei mir, oder es war sogar an dem Wochenende, da hat er erzählt, er hätte sich einen Bahnhof gekauft und würde jetzt den Bahnhof umbauen. Und wenn er kam, ich habe immer schön gekocht, wir haben uns geliebt, dann haben wir gegessen vorher oder hinterher, je nachdem. Und dann hat er halt da gesessen und erzählt und ich habe zugehört, es war eigentlich so die wesentliche Rolle, zuzuhören. Und am Ende dieses Gesprächs habe ich gesagt, und jetzt hast du geträumt mit offenen Augen. Und jetzt hast du mir von deinem Traum erzählt. Das ist nicht wahr, du hast keinen Bahnhof. Und dann hat er immer nur verschämt gegrinst.
Ja, ich habe mich dann auch gefragt im Nachhinein, warum er später so viel gelogen hat und auch schon in der Zeit unserer Beziehung doch, wie ich dann später feststellen musste, einige Lügen erzählt hat. Ich denke, in der ersten Zeit, als er um mich warb sozusagen, in der schönen Zeit, da war es einfach sowas wie Imponiergehabe, ja, wie man das aus dem Tierreich kennt. Er wollte sich wichtig machen, er wollte sich interessant machen, begehrenswert machen. Das ist ihm auch bei mir ganz gut gelungen. Die späteren Lügen haben ja eine ganz andere Qualität gehabt. Die waren ja schädigend für die Partnerin, mit denen er zusammen war. Und da würde ich zum einen eben sehen, dass er SM-Tendenzen hat. Er will Menschen quälen. Das scheint ihm gut zu tun. Vielleicht ist er selbst in der Kindheit gequält worden. Es gibt einige Verdachtsmomente, aber das sind nur Spekulationen, über die ich nichts weiter sagen will, was für Familiengeheimnisse eventuell dahinterstehen. Und dass das eben seine Art war, mit seinen möglicherweise schweren Kindheitserlebnissen umzugehen, dass er nun seinerseits andere Menschen verbal quälte. Der dritte Punkt ist, dass eben Lüge und Wahrheit unter Umständen schwer auseinanderzuhalten sind, vor allem wenn man eine sehr bunte Fantasie hat, wie Christoph sie ohne weiteres hatte. Und dass ihm dann im Zusammenhang mit seinem wahrscheinlich vorhandenen Krankheitsbild dieses Lügen auch gar nicht mehr bewusst wurde.
Es gab eine Zeit, in der habe ich geschrien, in der habe ich getobt. Also in dieser ganzen Beziehung sind Facetten von mir und meinem Innenleben deutlich geworden, über die ich mich heute noch erschrecken kann. Bin sehr, sehr böse geworden. Ich habe sehr böse Mails geschrieben. Ich habe mich nie von Angesicht zu Angesicht mit ihm gestritten. Das war irgendwie nicht möglich. Also wenn ich zum Beispiel getobt habe, dann hat er mich in den Arm genommen und hat gesagt, oh Gott, was du für ein Feuer in dir hast. Das ist ja unfassbar. Und schon war das gebrochen, schon ging es irgendwie nicht weiter. Also es war auch immer so, dass ich dachte, ich wollte gerne die Zeit mit ihm gemeinsam genießen und die war einfach immer schön. Ich kann es wirklich sagen, wenn er da war, war ich vollkommen glücklich, in so einem Glücksrausch, wahrscheinlich durch diese Intensität. Und wenn er weg war, bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Und dann habe ich natürlich angefangen, bitterböse Mails zu schreiben und habe ihn beschimpft. Und das ist immer in diesen Phasen mit zusammengetrennt, dass er sich, Sie müssen sich vorstellen, der fährt weg, sie sind ganz glücklich und hören dann 5, 6, 7 Tage gar nichts, kriegen gar keinen Kontakt, können nicht anrufen. Eine furchtbare Zeit. Nachher war ich es gewohnt, aber die emotionalen Abbrüche bei mir waren immens.
Casanova wirkt, als würde er Frauen lieben, aber in Wirklichkeit hasst er Frauen und er wird Dinge tun, die sich so extrem verletzen, dass dieser Hass sich da dann den Weg bahnt.
Carmen Reis, Psychotherapeutin, Spezialgebiet der Casanova-Komplex.
Er hasst sie und es stimmt einfach, er hasst sie, wie ein Süchtiger seine Droge eigentlich hasst, weil die Droge einen versklavt und er hasst diese Versklavung in Wirklichkeit. Aber er kann nicht davon loskommen.
Einerseits diese Brillanz, mit der er auftreten konnte, diese Souveränität, die er allem hatte, wo es so um das Intellektuelle ging.
womit er sicher natürlich auch mit tollen Zitaten, mit schlagfertigen Bemerkungen, mit einfach einer großen, auch verbalen Kompetenz bei vielen Frauen wohl enorm gepunktet hat. Andererseits aber hat er von seiner Ausstrahlung doch auch ein bisschen was Tollpatschiges, Unbeholfenes, eben so ein großer, schlaksiger Mann, der sich etwas unsportlich bewegt und wo man doch halt auch das Gefühl hat, ach, da ist jemand, den muss man noch ein bisschen geschliffener machen für diese Welt, den muss man sagen, noch ein bisschen auch mit weiblichem Pragmatismus und mit weiblicher Herzlichkeit jetzt noch ein bisschen für diese Welt tauglicher machen. Und insofern sind vielleicht nicht unbedingt Beschützer, aber schon so Helferinstinkte, soziale Instinkte bei vielen der Frauen auch geweckt worden.
Ich würde sagen, gefährdet, auf den Casanova reinzufallen, sind alle Frauen, ohne Ausnahme. Gefährdet, bei einem Casanova zu bleiben, längere Zeit, sind nicht alle Frauen. Die Frauen, die nicht so Prägungen in der Kindheit hatten, also wo es gerade um Sucht ging und sowas, die werden den Casanova wahrscheinlich schnell wieder verlassen, wenn sie merken, auf was sie sich eingelassen haben. Und die anderen Frauen werden versuchen, ihn zu heilen. Weil er ja auch sagt, du bist die, die mich heilen wird.
Das hat natürlich stark erinnert an die Zeit mit meinem Vater. Mein Vater war Alkoholiker. Und es gab so Zeiten, in denen hat er mich beschenkt, dann ist er mit mir einkaufen gefahren, dann hat er mir nicht ein Kleid gekauft, dann hat er mir 3 Kleider gekauft. Also das Gleiche eigentlich, er war komplett für mich da. Und mein Vater hat uns erzogen nach dem Motto, ich schlage meine Kinder nicht, sondern ich strafe sie mit Nichtachtung. Also ich kenne dieses, dass nicht mit mir gesprochen wird. Und das habe ich irgendwann erkannt, dass dieses, wenn er sich nicht meldet, das ist für mich das Schlimmste. Das ist das Allerschlimmste für mich, wenn nicht mit mir gesprochen wird. Ne? Und dann natürlich, deshalb sage ich, glaube ich, habe auf Christoph reagiert, weil ich diese Retterin bin. Das kann ich, einen Mann retten kann ich. Ich kann auch mit so kaputten Typen umgehen. Ne? Das war ganz klar, das kann ich. Und es stand die Sehnsucht dahinter, das zu heilen.
Also er war ein Hibbel, konnte nicht ruhig sitzen. Also mal so ein paar Stunden in einem Kaffee sitzen oder so, das war überhaupt nicht drin. Und er wurde schnell aggressiv, also wenn ihm was nicht gepasst hat oder wenn es nicht ging, wie er sich das vorgestellt hat, dann war er relativ schnell schlecht gelaunt. Und er hat einen gerne auf Distanz gehalten. Es war immer so eine Reserviertheit da, wo er also gesagt hat, das geht dich nichts an. Ja, das ist mein Bereich.
Es fing damit an, dass immer wenn ich mal krank war, dass dann Christoph sehr ungehalten wurde. Ich musste immer für ihn funktionieren und da sein. Und er hat auch keinerlei Rücksicht genommen, wenn es mir schlecht ging. Er hat seine Pläne dann immer durchgezogen und ich habe mich dann sehr oft alleingelassen gefühlt. Gerade dann in Momenten, wo ich ihn gebraucht hätte, auch nur die Nähe eines Menschen gebraucht hätte oder eben auch praktische Hilfestellung bei einem gebrochenen Bein zum Beispiel im Dachgeschoss, ist es klar, dass man da nicht mehr viel agieren kann. Und da hat er mich dann wirklich völlig alleingelassen und auch bewusst, er hat es eben auch verbalisiert, dass er mir nicht beistehen will, und dass er seine Pläne weiterverfolgen will.
Hinter seiner romantischen Leidenschaft verbirgt sich ein Begriff von Liebe, der als System von Regeln und Forderungen erscheint.
Casanova-Checkliste nach Carmen Reis.
Die Beziehungen enden gewöhnlich ebenso abrupt, wie sie begonnen haben. Mit einem Moment vernichtender Desillusionierung.
Ich habe diese allmähliche Wandlung meines Ehemannes zunächst gar nicht so wahrgenommen. Das waren eher die Außenstehenden, die guten Freunde. Und letztlich war es dann auch ein sehr guter Freund, der mich darauf hingewiesen hat, dass ich von meinem Mann schlecht behandelt werde. Er fragte dann noch halb scherzhaft, ob ich sowas brauche, also eine sadistische Behandlung wünsche. Natürlich war das nicht der Fall. Und da sind mir dann eigentlich erst die Augen geöffnet worden. Also die Erkenntnis kam von außen, von einem guten Freund, von einem sehr engen Freund und auch von der damaligen Hausärztin, die mich betreut hat. Auch die hat dann meine vielen körperlichen Symptome so gedeutet, dass es körperliche Reaktionen auf die sadistische Behandlung durch Christoph waren.
Mein Forschen, mein nach Wissen forschen, was begonnen hat nach der Zeit, nach dieser intensiven Zeit mit Christoph, ist, dass ich mir die Frage gestellt habe, was ist wirklich? Was stimmt und was stimmt nicht? Und worauf kann man, also wie wirklich ist die Wirklichkeit? Das ist meine große Frage. Also ich bin mir bewusst, dass etwas wirkt und ich darauf reagiert habe. Und das, was ich vermeintlich gedacht habe, was die Wahrheit ist, war eine Lüge, die er mir erzählt hat. Und ich habe aber danach gehandelt, körperlich. Ich bin gereist, ich habe gefühlt, ich habe geweint auf der Basis einer Lügengeschichte. Nichts davon war Realität, aber mein ganzer Körper hat es gespürt, als wenn es Realität ist. Und das hat für mich nach wie vor eine große Faszination, festzustellen, dass wir körperlich auf etwas reagieren, egal ob es wahr ist oder nicht.
Sein Verhalten habe ich schon damals als zunehmend krankhaft empfunden. Es ist bekannt, dass psychisch Gestörte auch eben manipulativ werden können auf ihre Umgebung, und das war bei mir sicherlich ganz extrem der Fall. Ich hatte auch große Angst vor ihm, vor diesen Zusammenbrüchen, vor dem Jähzorn, den er oft hatte, die Ungeduld, die Ungerechtigkeit. Das war mir also schon klar, dass da pathologische Dimensionen dahinter stehen, dass das nicht nur eine Ehekrise ist wie jede andere. Aber es hat mir eben auch zusätzlich dann noch die Angst gemacht, weil ich nicht mit ihm auf einer rationalen Ebene sprechen konnte.
Was sein Problem ist, weiß ich nicht. Warum er diese ganzen Geschichten braucht und warum er so viele Frauen braucht, kann ich nicht nachvollziehen. Das weiß ich nicht, warum er das macht oder gemacht hat. Ich denke, es ist eine psychische Störung, dass man nicht mit einem Menschen alleine sein kann, sondern man braucht dann mehrere. Abwechslung, Aufregung, Spannung. Vielleicht ist das Leben zu langweilig, wenn man nur mit einer Frau zusammen ist. Oder es ist eine Art Sucht. Kann auch sein.
Was auch auffällt, ist, dass einige Beziehungen innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums endeten, dass aber dann fast gleichzeitig wieder einige neue Beziehungen auch begonnen wurden. Also wo man sich schon auch denkt, wie kann jemand, der auch nur ein bisschen an diesen Dingen beteiligt ist, das emotional überhaupt aushalten, innerhalb von 3 Monaten 3 langwährende Beziehungen zu beenden und 3 neue Beziehungen einzugehen.
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, wie das gehen soll, das auseinanderzuhalten, was habe ich wem erzählt und nicht zu vergessen und nicht dann an der falschen Stelle das falsch zu sagen. Das ist eine wahnsinns organisatorische Leistung und immer wissen, an welcher Stelle ist das wichtig und an welcher Stelle ist das wichtig und so. Ich stelle mir das unheimlich schwer vor eben.
Vermutlich, wenn jemand das über einen längeren Zeitraum macht, kann er selber irgendwann gar nicht mehr so genau unterscheiden, was ist jetzt wahr, was ist erfunden, was ist halbwahr, und verliert wahrscheinlich jeglichen, sagen auch tatsächlich Realitätsbezug, und wird dann aber vielleicht immer mal wieder vor unsanfte Tatsachen gestellt, wenn jetzt zum Beispiel eine Partnerin eben hinter das Spiel kommt oder wenn irgendeine Panne passiert, ein ungeplanter Zwischenfall passiert. Aber sonst scheint er da diese verschiedenen Biografien parallel gelebt zu haben. Ich kann es eigentlich schon mir nur so erklären, dass hier jemand unglaubliche Verlustängste hat und unglaubliche Panik hat, alleine zu sein, ungeliebt zu sein, ohne häuslichen Rückhalt zu sein und deshalb eben vorsichtshalber gleich mehrere Beziehungen eingeht.
Warum ist auf der Suche nach immer mehr Frauen? Es ist wirklich diese drogenmäßige Steigerung, die auch jeder Drogensüchtige durchmacht. Ne? Es muss immer was anderes sein. Jede Frau ist ja anders und gibt dann wieder den neuen Kick. Es geht schon um diesen Kick. Es geht um dieses Aufgeregtsein des Eroberns, um das Aufgeregtsein des Verliebtseins, um die ganzen schönen Träume da in dem Moment. Es geht um Macht. Es geht den meisten Casanova-Typen interessanterweise um die Anerkennung von anderen Männern. Weil sie werden das so machen, dass andere Männer das irgendwie mitkriegen.
Ich bekam eines Tages hier im Geschäft einen Anruf von ihm und dann ging es über irgendein Sachverhalt und dann ging es auch darum, dass er mir wortwörtlich sagte, ich soll mich von ihm fernhalten. Er hätte manchmal selbst vor sich Angst und vor seinen Reaktionen sich selbst gegenüber hätte er Angst, ich soll mich fernhalten. So nach dem Motto, du bist ein guter Mensch, ich bin ein böser Mensch, bleib mir fern zu deiner eigenen Sicherheit.
Er hat manchmal auch zu mir gesagt, ich bin ein Monster, halte dich fern von mir.
Monster ist ein schwieriges Wort. Böse ist schwierig. Ich würde es doch, wenn es auch vielleicht gefährlich sein mag, auf Krankheit schieben. Aber in diesem Fall denke ich schon, dass es eine Krankheit des Gemüts ist. Es ist bekannt, selbst wenn man nur Laie ist, dass Gemütskranke gefährlich werden können. Ist einfach so. Und dass sie andere Menschen, ihre Umwelt manipulieren können.
Der Casanova unterteilt Frauen bewusst in anständig oder schlecht, in Jungfrauen und Huren. Oft zwingt er die Frau, mit der er lebt, die Rolle der Jungfrau zu übernehmen. Gewöhnlich, indem er sich sexuell von ihr zurückzieht.
Das wiederum macht ihn frei, bei den Huren die erotische Erregung zu suchen, die aus der festen Beziehung verschwunden ist.
Dass die eine Frau das aufgedeckt hat, ist grandios. Also wie gesagt, ich habe gemerkt, dass es Lüge gibt, aber ich habe nicht gemerkt, dass es andere Frauen gibt in dieser Zeit. Ich habe das niemals, hätte das nie vermutet, niemals. Und als die anrief und sagte, es gab andere Frauen und so viele, ich bin fast umgefallen vor Staunen, dass das so ist.
Der große Bluff ist, dass dieser Mann einen selbst nicht meint. Der meint diese Frau nicht, der ihr die Welt zu Füßen legt. Er meint diese Frau nicht, zu der er sagt, sie hat so schöne Augen. Er meint sich selber.
Ich war sehr erleichtert, nachdem Susanne mich angerufen hatte und mir erzählt hatte, dass ich nicht die einzige Frau bin, die gewissermaßen auf Christoph hereingefallen ist. Das hat mir großen Auftrieb verschafft, zunächst. Aber ich muss sagen, nach einiger Zeit hat sich diese Erkenntnis, wie es nun wirklich um Christoph bestellt war und dass sich die Vermutungen, die ich hatte, nun tatsächlich bestätigten, dass er zum Beispiel auch stationär in der Psychiatrie mal war, das hat sich dann doch negativ auf mich ausgewirkt. Also ich hatte danach dann eine Phase, in der ich sehr depressiv war, weil meine Seele es offenbar schon gar nicht mehr ausgehalten hat.
Also ich habe nur noch die Szene in dem Café in Erinnerung. Ich weiß aber nicht mehr, wo es war. Wir saßen an einem runden Tisch in so einer Art Wintergarten mit Korbstühlen. Das habe ich noch im Kopf. Und es waren auch nicht alle gleich da. Und Susanne war diejenige, die eingeladen hat, organisiert hat und dann auch vorgestellt hat. Und so. Sie hatte auch den Kontakt mit den ganzen Frauen hergestellt. Und es war eigentlich so ein Austausch von Geschichten. Jeder hat so erzählt, was sie für Geschichten mit ihm hatte. Er war ja sehr fantasievoll. Es war dann auch teilweise erheiternd, muss man so sagen. Ja, es war keinerlei Eifersucht oder Betroffenheit. Es war eigentlich eher so ein Zusammenhalt dann da untereinander. So eine Unterstützerrunde, dass man sich gegenseitig gesagt hat, okay, dir ist es auch so ergangen, du bist nicht alleine, du bist auch nicht so dumm, dass du es nicht gemerkt hast, wir haben es alle nicht gemerkt. Ja, das hat schon auch geholfen, darüber hinwegzukommen.
Ich habe ihm ja unterstellt, er hätte das absichtlich gemacht, dass er auffliegen wollte, dass das Ganze sich so zugespitzt hat, dass das mal einen Bruch erleben musste. Das sagt er, nein, das ist so. Ich glaube das aber nach wie vor, dass das so ist. Er stinksauer auf die Frau, dass die das gemacht hat. Und sagt auch, ihr habt euch ja massiv verbündet gegen mich. Was sicherlich auch einfach so war. Ne? Ich weiß, sie wollte damals ihn loswerden. Er sollte seine Sachen abholen aus ihrer Wohnung. Und wie gesagt, dann musst du nicht hin und her reden. Dann packst du die ein, tust die in ein Schließfach am Bahnhof und schickst ihm den Schlüssel vom Schließfach und aus die Maus, weg ist er. Ne? Und das fand er alles ganz furchtbar. Das hat ihm nicht gefallen, dass wir das gemacht haben. Ja.
Jede von uns hat ihm eigentlich entweder angerufen oder eine E-Mail geschrieben und gesagt, wir wissen jetzt, was Sache ist und so und wie unmöglich wir das finden. Ich habe keine Reaktion von ihm gekriegt dazu. Er hat dann irgendwann mal seine Sachen geholt, das war's. Und wo er reagiert hat, das war er dann noch mit Susanne. Die konnte ihn ja nicht ganz aufgeben. Also sie hatte ja dann Hoffnung, dass er sich ändert und dass dann die Welt nochmal heil wird. Das ist, glaube ich, nicht eingetreten, soweit ich das mitgekriegt habe.
Also so richtiges schlechtes Gewissen, was sie einer Frau angetan haben, das ist ganz selten. Also da wäre er ja schon bald irgendwie mal auf dem Weg der Heilung. Auf dem Weg der Erkenntnis auf jeden Fall mal schon. Und das ist ja der erste Weg zur Heilung.
Ich glaube, das hat überhaupt gar kein schlechtes Gewissen hat. Kein Deut, gar nicht. Ich habe ihn das mal gefragt, habe ihm mal gesagt, ob er sich nicht mal entschuldigen möchte bei den Frauen, nochmal mit denen in Kontakt gehen möchte, das klären möchte. Da hat er mich vollkommen unverständlich angeguckt, was das denn bitte soll.
Verschwörung der Frauen oder Der Tag, als Casanova aufflog. Feature von Roswitha Kraus. Es sprachen Robert Dölle und Andreas Potulski. Ton und Technik Ernst Hartmann und Angelika Bruchhaus. Regie Burkhard Reinhardt. Redaktion Tina Klopp. Produktion Deutschlandfunk 2015.